Ja, Eberhard hat in den letzten Gebetssätzen gesagt, Herr, dass unser Leben verändert wird zu deiner Ehre. Das ist schon fast das Thema. Ich habe da, ich glaube, diese Woche irgendwann mal sowas ausprobiert jetzt, und habe da was aufgeschrieben, am Computer gespeichert, so mit Bibelstellen und so. Und gestern habe ich gedacht, muss ich ja noch ausdrucken, sonst weiß ich ja gar nicht, was ich morgen sagen soll. Und dann mache ich den Computer an, alles schwarz, Computer kaputt. Ich denke, oh, jetzt habe ich ein Problem. Was mache ich denn nun? Und dann habe ich so geguckt, ach, ich habe ja schon was ausgedruckt. Habe ich ja schon mal, ist mir gar nicht so bewusst gewesen. Habe ich überlegt, denke, das kann ja wohl auch kein Zufall gewesen sein. Also soll ich das, was ich jetzt schon ausgedruckt habe, also morgen nicht vortragen. Da muss ich also was ändern. Das habe ich getan. Und das Thema für heute heißt, ich bin, wie ich bin. Nicht zu verwechseln, ich bin, der ich bin. Ne? Das ist natürlich Gott, der Einzigartige, der sagen kann, ich bin Gott und sonst ist niemand. Und wenn das hier heißt als Thema, ich bin, wie ich bin, du bist der Gott, der mich sieht, dann können wir Gott nichts vormachen. Ich habe das unter, oder sagen wir mal mit drei Punkten so versehen. Der erste Punkt, man kann es nicht allen recht machen. Der zweite, ich finde es gut, so wie ich bin und niemand darf mich verändern. Alle müssen mich so akzeptieren, wie ich bin. Und der dritte Punkt, ja, der ist zu Hause. Das ist egal, müssen wir so durchkommen. War so ein bisschen alles überstürzt. Man kann es nicht allen recht machen. Das ist sowieso ein schwieriges Problem. Wisst ihr, jeder Mensch von uns ist einzigartig. In der ganzen Menschheitsgeschichte gibt es dich und mich nur einmal. Ähnliche Menschen haben gelebt, werden vielleicht noch leben, aber dich gibt es nur einmal in der ganzen Menschheitsgeschichte. Du bist ein Unikat Gottes, unverwechselbar, wie ein Fingerabdruck. Das ist schon mal das Erste. Deswegen, man kann es nicht allen recht machen. Ich habe hier eine Geschichte, die möchte ich einmal vorlesen, so als Einleitung. Das heißt, die heißt Der Vater mit dem Sohn und dem Esel. Ein Vater zog mit seinem Sohn und einem Esel in der Mittagshitze durch die staubigen Gassen. Der Sohn führte und der Vater saß auf dem Esel. Der arme kleine Junge, sagte ein vorbeigehender Mann. Seine kurzen Beine versuchen mit dem Tempo des Esels Schritt zu halten. Wie kann man nur so faul sein auf dem Esel sitzen, wenn man sieht, dass das Kind sich müde läuft? Der Vater nahm sich dies zu Herzen, stieg hinter der nächsten Ecke ab und ließ den Jungen aufsitzen. Es dauerte nicht lange, da erhob sich wieder ein Vorübergehender seine Stimme. So eine Unverschämtheit! Sitzt doch der kleine Bengel wie ein König auf dem Esel! Während sich sein armer alter Vater nebenherläuft. Dies tat nun dem Jungen leid und er bat seinen Vater, sich mit ihm auf den Esel zu setzen. Ja, gibt es denn sowas, sagte eine alte Frau, so eine Tierquälerei. Der arme alte Esel, den hängt der Rücken durch. Und der Junge und der Alte nichts nutz, ruhen sich auf ihm auf, der arme Esel. Vater und Sohn sahen sich an, stiegen beide vom Esel herunter und gingen neben dem Esel her. Dann begegnete ihnen ein Mann, der sich über sie lustig machte. Wie kann man nur so dumm sein? Wofür hat man einen Esel, wenn er nicht tragen kann? Der Vater gab dem Esel zu trinken und legte dann die Hand auf die Schulter seines Sohnes. Egal, was wir machen, sagte er, es gibt immer jemanden, der damit nicht einverstanden ist. Ab jetzt tun wir das, was wir selbst für richtig halten. Der Sohn nickte zustimmend. Das ist eine Geschichte, ich denke, das kann jeder unterstreichen. Wisst ihr, was das Problem ist? Wenn man so ist, wie man ist, dann ist man authentisch. Das Problem ist nur, dass die Gesellschaft und andere Menschen einen so haben wollen, wie die haben wollen. Du musst so sein, wie ich will. Du musst das machen, was ich sage und so weiter und so fort. Man ist irgendwie gar nicht mehr sich, man gehört sich gar nicht mehr selbst. Und das kann krank machen. Das kann psychisch richtig krank machen. Wenn man von anderen diktiert wird, dann kommt man in diese Gesellschaft, oh, wie wollen die denn jetzt, wie ich mich jetzt benehme? Da muss ich mich wieder verstellen, da muss ich schauspielern. Da kommt man in eine andere Gesellschaft, oh, nee, das gefällt ihnen überhaupt nicht, jetzt muss ich so sein. Das ist wirklich ein Riesenproblem und macht krank. Der Mensch ist einzigartig und Gott sieht den Menschen so, wie er ist. Und sich für andere zu verbiegen, das ist nicht richtig und das macht auch den Menschen kaputt. Ich möchte aus Galater 10 vorlesen, weil in einer Gemeinde ist es manchmal nicht anders. Ich habe ja schon so lange Zeit in Brüdergemeinden hinter mich gebracht. Und das Problem ist auch in einer Gemeinde, wo Älteste sind, die eine Gemeinde führen, dieses Problem. Als ich in die Gemeinde kam, meine Frau wurde erst später, glaube ich, ein ganzes Jahr später, da fing man gleich an, mir, ich sag's mal so, vorzuschreiben, wie ich so sein müsste, was ich tun müsste, was ich zu Hause machen muss. Du hast einen Fernseher, das geht überhaupt nicht, das ist die Welt, der Fernseher muss raus. Dann fing der an, was? Du gehst sonntags arbeiten? Der Sonntag gehört der Herr, den Herrn. Du musst dir eine andere Arbeit suchen, damit du sonntags in der Gemeinde bist. Und so ging es am laufenden Band. Ich habe immer mich im Kreis kritisiert. Oh, warte mal, jetzt kommt der. Wie wollte der noch mal, wie ich bin? Und dann fängt man an, sich zu verdrehen und zu verbiegen. Das macht krank. Und irgendwann muss man zu einem Schluss kommen und sagen, weißt du was, ich bin so, wie ich bin. Und wenn dir das nicht passt, dann hast du ein Problem damit, nicht ich. Es gibt Berufe, wo man sonntags arbeiten muss. Stell dir vor, die Feuerwehr würde sonntags nicht arbeiten. Und dann rufst du sonntags morgens an, mein Haus brennt. Und dann sagt der Freundliche auf der anderen Seite, der von zu Hause, ja, wir kommen morgen um 8 Uhr. Ne? Ja, das ist ein Problem. Ne? Es gibt also Berufe, da muss man sonntags arbeiten. Oder liegst du auf der Straße nach dem Unfall, ne? Ja, heute kommt kein Notarzt, der hat heute frei, heute ist Sonntag. Der ist in der Gemeinde. Ah ja, ne? Kannst du auf der Straße verbluten. Also wir müssen auch realistisch sein und wir müssen den anderen so nehmen, wie er ist. Das ist schon mal grundsätzlich so. Jeder hat so seine Macken und man kann nicht jedem alles recht machen. Und dann ist es in einer Gemeinde sowieso so, dass man die Verpflichtung hat, in einer guten christlichen Gemeinde das Wort Gottes gerade herauszureden. Das ist verpflichtend vor Gott. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht meine Gedanken, Gott sieht mich im Charakter und Gott sieht das, was ich tue in einer Gemeinde. Und da heißt es, Galater 1, Vers 10, denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. Und das ist wohl wahr. Man kann in der heutigen Zeit, in der heutigen Gesellschaft, wo alles toleriert wird und wo man für alles tolerant sein muss und alles ist irgendwie offen und jeder kann machen, was er will und der andere muss das gut finden, kann man in einer christlichen Gemeinde nicht mitziehen. Wir sind verpflichtet vom Wort Gottes her und wir machen uns schuldig, wenn wir das nicht tun, von der Hölle zu reden, von einem Gericht zu reden, davon zu reden, dass der Zorn Gottes über die Menschen hereinbricht, die seine Gnade mit Füßen getreten haben. Da sind wir verpflichtet. Würden wir das Evangelium nur immer auf Liebe ausrichten, oh, Gott liebt alle Menschen, oh, Gott ist die Liebe und alles wunderbar, oh, dann denken sich die Menschen, ja, wenn das dann so ist, ist ja alles gut, dann sterbe ich mal irgendwann und Gott ist ja die Liebe und er sagt, oh, auf dich habe ich gerade noch gewartet. Das ist ein falsches Evangelium, das ist eine Lüge. Wir müssen das Wort Gottes so nehmen, wie es ist. Es ist einmal der gnädige Gott, der natürlich durch seine Liebe Menschen gewinnen will und für sein Himmelreich haben will. Er möchte also mit Menschen zusammenleben. Aber diese Menschen müssen die Gnade Gottes in Jesus Christus annehmen. Anders geht es nicht. Und wir müssen über den Gott reden, wo Menschen sagen, ich brauche diesen Gott nicht. Der ist mir völlig wurscht. Ich weiß auch gar nicht, ob es den überhaupt gibt. Dann wird dieser Mensch mit seinen eigenen Sünden beladen in das Gericht Gottes müssen. Und dann bricht der Zorn Gottes über diesen Menschen aus, weil dieser Mensch Gott nicht geglaubt hat. Und das ist etwas Fürchterliches und da wollen wir gar nicht tiefer drauf eingehen, sondern wir wollen einfach das Wort Gottes, so wie es geschrieben ist in der Bibel, weitergeben. Ohne zu verschönigen, ohne vielleicht irgendwelchen Menschen, ja, sagen wir mal so gut zu reden. Wisst ihr, wie voll die Hütte hier wäre, wenn wir so reden würden? Oh, Gott hat alle Menschen lieb. Ach, du lebst in Sünde. Nö, ist kein Problem. Ach, macht doch nichts. Kommt mal alle her und jeder kann hier so seinen Joint rauchen, wie er will und kann machen, was er will. Ach, Gott hat alle lieb. Ne? Kein Problem. Da wäre die Hütte voll. Aber das Wort Gottes, so wie es geschrieben ist, wollen nicht mehr viele hören. Aber wir, die wir wiedergeborene Christen sind, haben die Verpflichtungen vor Gott, ein Gott, der mich sieht, das Evangelium, die Bibel gerade herauszusagen. Weil 2. Korinther Vers 13, nee, Kapitel 13, Vers 18, da steht, dass wir alle spiegeln mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit durch den Geist des Herrn. Das heißt, der Geist Gottes, den jeder Mensch bekommt, der Jesus Christus als Herrn und Heiland annimmt, möchte den Menschen verändern. Wisst ihr, was das Problem ist? Der Mensch will sich gar nicht verändern lassen. Ist gut so, wie ich jetzt bin. Ist alles in Ordnung. Hier steht, in sein eigenes Bild verwandeln. Der Jesus Christus möchte, dass wir durch den Geist Gottes uns verändern. Inwieweit verändern? Ich habe vor einigen Jahren in Hannover mal einen jungen Mann kennengelernt. Och, wie sah der aus? Wie so richtig runtergekommener Rocker, lange Haare, schmutzig, Klamotten, Nieten überall. Und der verteilte das Evangelium, also so in Heftchen. Und dann habe ich gedacht, oh, irgendwie passt das ja nicht zusammen. Reinigen lassen, sieht doch irgendwie anders aus, oder nicht? Habe ja nichts gegen Menschen, die so Nietenjacken tragen oder so. Aber der ganze Eindruck war von ihm so, dass er mit dem, was er verteilte, nicht im Einklang gebracht werden konnte. Und ich habe natürlich mit ihm angefangen und es gab so eine neue Richtung. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die Richtung heißt. Auf jeden Fall ist das so, dass jeder, der in diese Gemeinde gekommen ist, also ich sage mal so Gemeinde, so weiterleben darf und soll, wo er herausgekommen ist. Das heißt, wenn einer drogensüchtig war, kommt in die Gemeinde, alles klar, mach weiter mit deinen Drogen. Weil die Menschen müssen ja sehen, dass keine Veränderung nötig ist. Wir sind ja ganz normale Menschen. Nein, Gott will den Menschen verändern. Es gibt andere Beispiele, da sind Menschen im Dreck. Die sind wirklich in der Gosse. Und dann kommt Jesus Christus, nimmt die Hand und zieht diesen Menschen heraus. Und das sind Menschen, die haben sich verändern lassen. Die sind glaubwürdig. Das sind Menschen, wo andere sagen, ey, was ist das denn? Das ist doch der und der. Der kennt es ja gar nicht mehr wieder. Gibt es auch in der Bibel genug Beispiele, ne? Die auf einmal schick und gestriegelt und tolle Sachen da sitzen. Das ist eine Veränderung, die sich auch äußerlich bemerkbar macht. Aber wir, gut, Schlips alleine macht keinen Christen, aber die innere Veränderung, die ist wichtig. Dass wir Christus immer ähnlicher werden. Dass wir die Eigenschaften Gottes annehmen. Dass wir die Barmherzigkeit, die Liebe, die Gnade, die Gott uns auch gegeben hat, weitergeben. Dass Menschen einfach sehen, der ist anders. Oder die ist anders. Mann, was hat die, was ich nicht habe? Die ist immer freundlich, immer nett, immer hilfsbereit, immer lieb. Das gibt es ja heute kaum noch draußen. Was ist denn mit der los oder mit dem? Das ist ja unglaublich. Und dann wird gefragt, ja, ich gehöre Jesus Christus. Wie? Und dann bist du so? Ja, dann ist man so, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Dann kann man eigentlich gar nicht anders, als die Eigenschaften Gottes im Leben weitergeben. Da sind wir auch schon beim zweiten Punkt. Ich finde es so gut, wie ich bin und niemand darf mich verändern. Alle müssen mich so akzeptieren, wie ich bin. Das ist auch in einer christlichen Gemeinde nicht möglich. Ich möchte mal das Beispiel vorlesen vom 4. Mose, von Mose selber, 4. Mose, Kapitel 12, wo es wirklich heißt oder wie es wirklich dargestellt wird, wie demütig man sein kann durch die Gnade des Herrn. Ich lese mal die Geschichte vor. Von Vers 1 bis einschließlich Vers 13. Und da wollen wir mal Mose als Beispiel nehmen, als Führer. Mose, der hat ja auch vieles erlebt. Das Volk Ägypten aus Ägypten herausgeführt. Viele Wunder hat er gesehen oder durch ihn auch durch Gott gewirkt. Und dieser Mose wird auf einmal angegriffen. Und das Problem ist bei uns Menschen, das ist wie im Krieg. Wenn du beschossen wirst, dann schießt du sofort zurück. Wenn er eine, ich sag mal, ein Kleinkaliber nimmt, dann nimmst du ein großes Kaliber, weil das muss ja mehr wirken. Und so schaukeln sich Kriege hoch. Dann nimmt der andere noch größere Kaliber und dann musst du wieder zurückschießen mit noch größeren Kalibern. Und so schaukelt sich das hoch im Kleinen und im Großen. So entstehen Kriege. Das lasse ich mir nicht gefallen. Das lasse ich mir nicht bieten. Mit mir nicht. Ich bin ja schließlich wer. Das kann er mit mir nicht machen. Ich lese vor. Und Miriam und Aaron redeten gegen Mose, wegen der kuschitischen Frau, die er genommen hatte. Denn er hatte eine kuschitische Frau genommen. Und sie sagten, hat der Herr nur etwa mit Mose geredet? Hat er nicht auch mit uns geredet? Und der Herr hörte es. Du bist ein Gott, der mich sieht und natürlich auch hört. Und wisst ihr, was Gott noch hört? Unsere Gedanken. Unsere Gedanken, die wir denken, hört Gott. Und das wird alles registriert. Aber nur weiter. Der Mann aber war sehr demütig. Mehr als alle Menschen, die auf dem Erdboden waren. Da sprach der Herr plötzlich zu Mose und zu Aaron und zu Miriam. Geht hinaus, ihr drei, zum Zelt der Begegnung. Und sie gingen hinaus, die drei. Und der Herr kam in eine Wolkensäule herab und stand im Eingang des Zeltes und er rief Aaron und Miriam und die beiden traten hinaus. Und er sprach, hört doch meine Worte, wenn ein Prophet des Herrn unter euch ist, dem will ich mich in einem Gesicht zu erkennen geben, im Traum will ich mit ihm reden. So steht es nicht mit meinem Knecht Mose, er ist treu in meinem ganzen Haus. Mit ihm rede ich von Mund zu Mund, im Sehen und nicht in Rätselworten. Und die Gestalt des Herrn schaut er. Warum habt ihr euch nicht gefürchtet, gegen meinen Knecht, gegen Mose zu reden? Das ist schon mal eine unglaubliche Auszeichnung. Warum war Gott so für Mose? Weil er sehr demütig war. Er hat begriffen, das, was ihm widerfahren ist, ist er gar nicht wert. Und das sollten wir, unsere Erlösung, unsere Rettung, da sollten wir nicht mit gehobener Nase durch die Gegend laufen, sondern sollen sehr demütig sein. Dass wir begreifen, das, was uns widerfahren ist, das sind wir gar nicht wert. Überhaupt nicht. Und das sollte uns zur Demut führen. Und dann Vers 9. Und der Zorn des Herrn entbrannte gegen sie und er ging weg. Und die Wolke wich vom Zelt und siehe, Miriam war aussätzig wie Schnee. Und Aaron wandte sich zu Miriam um und siehe, sie war aussätzig. Da sagte Aaron zu Mose, ach mein Herr, lege doch nicht die Sünde auf uns, durch die wir töricht gehandelt haben. Und uns versündigt haben. Lass Miriam doch nicht sein wie eine Totgeborenes, dessen Fleisch, wenn es aus seiner Mutterleib hervorkommt, zur Hälfte verwest ist. Und jetzt kommt wieder eine unglaubliche Reaktion. Die menschliche Reaktion wäre, ja, hat sich so selber zuzuschreiben. Ich habe ihr doch vorher gesagt, dass ich hier der Chef bin. Und sie muss ja gegen mich reden, war übrigens die Schwester von Mose. Ne? Lass sie mal so. Sie soll mal sehen, dass Gott mit mir redet. Und was macht Mose, der demütige Mensch? Und Mose schrie zu dem Herrn und sagte, oh Gott, ach, heile sie doch. Das macht Mose. Kein bisschen, ha, das habt ihr davon. Wisst ihr, das ist ja so menschlich, ne? Ist ja so menschlich, dass man, wenn man angegriffen wird, gerne möchte, dass der andere bestraft wird, weil man einmal die Genugtuung für sich selber hat und den Beweis, aha, da hast du davon. Siehst du? Demnächst musst du mit mir aber ganz vernünftig umgehen und ganz lieb zu mir sein, sonst kriegst du noch mal einen am Deckel. Ja. Bei Mose war das nicht so der Fall. Er schrie zu dem Herrn und flehte. Miriam wurde später geheilt, ist eine andere Geschichte. Ich wollte nur damit sagen, Stärke zeigt sich in Demut. Wenn ein Mensch anfängt in einer Situation, wo es vielleicht einen Streit gibt oder Uneinigkeiten gibt, laut zu werden, seine Stimme zu erheben und seiner Persönlichkeit Nachdruck zu verleihen, ist das albern. Ein starker Mensch verhält sich anders, so wie Mose. Wir kommen gleich noch dazu. Denn die Verantwortung in einer Gemeinde bei den Ältesten ist eine große Verantwortung. Und wenn wir uns nicht verändern lassen, nicht in das Bild des Herrn, dann bleiben wir so, wie wir menschlich sind. Menschlich kann eine Gemeinde so nicht geführt werden. Dann handeln wir menschlich, dann reden wir menschlich und wir denken menschlich. Das ist ein Zeichen von Schwäche. Der Jesus ist immer noch das Haupt der Gemeinde und wir sind alle Glieder an seinem Leib. Das heißt, alle vollwertig. Vollwertig Mitglied am Leib des Christus. Und jeder hat eine andere Aufgabe. Und wenn einer eine Führungsposition hat, sage ich mal so, in der Gemeinde hat er eine besondere Aufgabe und auch eine besondere Verantwortung. Da kann man nicht sagen, naja, Ich bin schon so und so lange in der Gemeinde. Ha, mein Opa war schon gläubig gewesen. Ha, ich habe jetzt das Privileg und ihr müsst alle jetzt so mir gut gesonnen sein. Und außerdem weiß ich Bescheid, ich kenne alle Lieder. Das ist sehr menschlich. Ne? Und dann tut man sich hervor. Ich erinnere mich, in der Gemeinde, wo ich vorher war, da war ein älterer Bruder und eine Schwester. Na, ich sag mal, die beiden verstanden sich wohl so ganz gut. Und die hat zu ihm gesagt, Bruder, ich höre dich so gerne beten. Wisst ihr, was passiert ist? Du hörst gar nicht mehr auf zu beten. Es wurde noch gar nicht Abend gesagt, da stand er schon, fing an. Und wisst ihr, was er gemacht hat? Er hat gebetet und sich immer im Kreis geredet und fing wieder von vorne an mit den Alli-Gebeten. Herr, rette doch all die Menschen. Und fing wieder an. Und dann war er zur Hälfte angekommen und fing wieder an. Oh, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das war nicht geistgeführt, sondern er hatte gemerkt, dort ist ein Fan von ihm. Und schon war dieser Mensch bei ihm hoch angesehen. Ich finde das gut, dass ich bete. Da muss ich immer beten. Und dann werde ich dann auch gelobt. Oh, das ist ja so klasse. Das zeigt einen schwachen Charakter. Starke Menschen haben so etwas nicht nötig, von Gemeindemitgliedern gelobt zu werden. Sondern sie machen das, was der Herr möchte und reden nach dem Willen Gottes. Ich habe hier mal von einem Mann, ich weiß gar nicht, ob ich den Namen nennen darf, aufgeschrieben, was er so zu dieser Macht gesagt hat. Ich finde das sehr treffend. Ich lese das einmal vor. Der Mensch strebt nur dann nach Macht, wenn er mit sich selbst und der Welt unzufrieden ist. Findet er den Grund für sein Versagen nicht in seiner eigenen Natur und gibt die Schuld anderen, beginnt er die Welt nach seinen Vorstellungen neu zu formen. Er überlegt diejenigen, die ähnlich denken, von seiner Führungsqualität. Ist er fähig dazu, wächst die Gruppe, die ihm folgt und damit seine Macht. Bald kommt ein Belohnungssystem hinzu, durch das Außenstehende, wenn sie dem Mächtigen wohlgesonnen sind und ihm helfen, Vorteile erhalten. Während diejenigen, die ihn den Führungsanspruch des Mächtigen nicht anerkennen oder ihm sogar Widerstand leisten, benachteiligt werden oder sogar bestraft werden. So kann er seine Macht noch vergrößern oder sie zumindest erhalten. Doch eines wird er nie: glücklich und zufrieden. Ich finde das insoweit bemerkenswert, weil es den Punkt genau trifft. Wisst ihr, wir alle möchten gerne gelobt werden. Wir möchten gerne anerkannt werden. Wow, der ist klasse, der ist toll, gut. Und das Komische ist, wenn wir von Menschen gelobt werden, dann sind wir diesen Menschen gleich aufgeschlossener gegenüber. Da werden diese Menschen auch gelobt von uns. Da werden sie überschwänglich begrüßt. Ah, schön, dass du da bist. Ich freue mich so sehr. Und im Gegenzug, Menschen, die vielleicht mit dem einen oder anderen nicht einverstanden sind, die bestraft man, indem man sie links liegen lässt. Morgen, Bruder. Oder man sieht sie gar nicht. Oder man tut so, als wenn man sie gar nicht sieht. Wisst ihr, das ist erbärmlich. Das ist ziemlich erbärmlich. Und das zeigt, wie schwach eigentlich der Charakter solcher Menschen sind. Ich habe das in den ganzen vielen Jahrzehnten wirklich miterlebt, wie das so vonstatten geht. Es ging sogar so weit, dass man Menschen in einer Gemeinde, die einen nicht so, naja, als Fan folgten, ich sag's mal so übertrieben, nahegelegt hat, ob das vielleicht die richtige Gemeinde ist. Damit man eine Fangemeinde um sich schart und dass man bewundert wird. Das ist wirklich sehr, sehr niedrig. Was bedeutet das? Herrschen. Herrschen bedeutet zunächst, sein eigenes Ich in den Griff zu bekommen. Dass ich über mein eigenes Ich herrsche. Dass ich wirklich demütig werde, so wie Mose, wie Abraham, wie viele, viele andere Menschen in der Bibel auch. Oder so wie Paulus. Wirklich demütig werde und sage, Herr, was bin ich, dass du mich errettet hast? Was bin ich, dass du Gefallen an mir hast? Was bin ich, dass du mich lieb hast? Ich bin nicht würdig, eigentlich ein Christ zu heißen. Was bedeutet das zu führen, eine Gemeinde zu führen? Führen, das bedeutet gewinnen. Dass ich Menschen gewinne, nicht für mich, sondern für Christus. Dass ich steuere, nicht nach meinen Gedanken, so wie ich das gerne hätte. Ist schon seit 100 Jahren so und so muss das weitergehen. Sondern steuern nach den Gedanken Gottes, was in der Bibel auch geschrieben ist. Leiten. Leiten bedeutet, dass ich die Gemeindemitglieder in die richtige Richtung leite. Weg von mir, Menschen interessieren nicht, sondern hin zu Christus, hin zur Anbetung, hin zum Wohle Gottes. Das bedeutet weiter, aushalten. Dass ich Menschen, die mir vielleicht nicht so gefallen, aushalte. Dass ich wirklich dazu komme und sage, diesen Menschen, den ich nicht besonders mag, das müssen wir mal so sehen, ne? Es gibt Menschen, die mögen wir und die mögen wir nicht so besonders, auch in einer christlichen Gemeinde. Aber dass ich die Menschen, die ich nicht besonders mag, dass ich sage, der Jesus liebt diesen Menschen genauso wie mich. Was bin ich, dass ich mir einbilde, dass der Herr mich mehr lieben würde als diesen Menschen, der mir vielleicht so gar nicht so richtig gefällt. Und dann schleppen. Dass man auch Menschen, die träge sind im Glauben, die so ihre Zweifel haben, nicht von oben herab, ach, du musst mehr beten, du musst dies machen, du musst jenes machen, sondern dass man sie im Schlepptau nimmt, weil ich vergleiche das mit einem Schiff, was in Seenot gerät, weil es manövrierunfähig ist. Mein Bruder hat letztes Jahr fast eine Katastrophe erlebt, als auf der Nordsee bei richtig festender See auf einmal der Motor ausging bei seinem Boot. Und wenn du in dieser Situation bist, ich möchte das jetzt mal so geistlich umsetzen als Christ, du bist manövrierunfähig. Du kannst nichts mehr tun. Du weißt nicht mehr, wo vorne, wo hinten ist. Du weißt nicht, wo Norden, Süden, Osten, Westen ist. Du bist nicht in der Lage, selbst etwas zu tun, um dich da herauszuholen aus dieser rauen See. Der hat dann einen Seenotrettungskreuzer noch alarmieren können. Der kam dann auch nach einigen Stunden, wo die Todesangst hatten und dachten, die überleben das nicht, und hat dieses Boot im Schlepptau genommen. Und durch das Schleppen ist das Boot stabil geworden und ging in die richtige Richtung, in den sicheren Hafen. Und das muss uns als Beispiel dienen, nicht nur für die Ältesten, sondern dass man sich um Menschen kümmert, die so, ich weiß nicht, die so schwanken sind und nicht von ohne herab, also ich habe noch nie gezweifelt, also guck mich mal an, wie toll ich bin. Sondern dass man solche Menschen im Schlepptau nimmt und sagt, komm her, verstehe ich alles. Solche Phasen gibt es im Leben. Tu dir nicht so weh, indem du dir ständig Vorwürfe machst. Es geht vorüber. Und dass man da vielleicht mit ihm ins Gebet geht und mit ihr oder auch einfach mal besucht und einfach ganz normal ist, ohne den frommen Christen raushängen zu lassen. Dass man ganz normal ist, ganz normal redet, vielleicht mal zum Kaffee einlädt und nicht sofort wieder, so, jetzt muss ich eine Gelegenheit abwarten, so, jetzt hat er den Kuchen runtergeschluckt und jetzt muss ich ihm was erzählen. Das ist ganz, ganz schlimm, dass man einfach rein menschlich dann auf diese Menschen zugeht und die abschleppt. Also nicht so schleppt, ne? Wisst, was ich meine. Einweisen, buxieren, anfeuern. Auch anfeuern ist wichtig. Dass einer, wenn er unsicher ist, in der Gemeinde eine Tätigkeit ausüben, weil er sagt, ich weiß nicht, dass man sagt, komm, du bist klasse, du kannst das. Komm, das steckt in dir. Du wirst schon sehen, das wird dir ganz leicht werden, dass man solche Menschen auch anfeuert. Oder wenn einer träge im Gebet ist, dass man sagt, ach, verstehe ich, versuch's trotzdem. Versuch's mal mit einigen Sätzen erst und dann merkst du, das Eis ist gebrochen und dann kannst du wirklich mit dem Herrn reden und kannst ihm alles hinlegen. Dass man wirklich auch die Menschen anfeuert und dann vorangehen. Vorangehen ist, denke ich, die schwierigste, aber wichtigste Aufgabe. Wisst ihr, wir können so viel reden, wir können so viele tolle Worte reden. Wir können so viele fromme Sachen von uns geben, aber wenn unser Leben mit unserem Reden nicht übereinstimmt, sind wir durch. Überall. Sondern das, was wir reden, sollen wir leben. Und das macht uns erst glaubwürdig. Wie erkennt man eine starke Persönlichkeit? Ich habe mir das mal so aufgeschrieben, zusammengesucht. Eine starke Persönlichkeit, das sind positive Eigenschaften, die bestimmen, was wir tun, wie wir denken und fühlen und wer wir sind. Sie sind ein Dreiklang von Denken, Fühlen und Handeln und zeigen sich dementsprechend auch in unserem Verhalten, unseren Gedanken und unseren Gefühlen. Und das macht einen Menschen stark. Das bedeutet Stärke. Dass ich wirklich das, was ich denke, sage, lebe, dass ich das bin. Das macht den Menschen aus. Ich bin so, wie ich bin. Im positiven Sinne. Ich bin ein Nachfolger Jesu Christi. Ich versuche, Gott ähnlich zu werden in seinen Eigenschaften. Ich bin authentisch, ich bin ehrlich. Ich sage auch mal, wenn was bei mir nicht so in Ordnung ist. Aber das macht einen Menschen glaubwürdig. Wisst ihr, wo ich das erste Mal gestaunt habe? Als ich zum Glauben gekommen bin, da war ich Feuer und Flamme. Da habe ich gedacht, oh ja, jetzt werde ich alles für dich tun. Ich werde die ganze Welt evangelisieren. Ich werde jeden mitreißen, in den Himmel zu kommen. Oh, du sollst mal sehen, wie ich für dich kämpfe. Und jeder, der gesagt hat, oh, ich habe zweimal gesagt, was? Du bist vielleicht eine alte Flasche. Ne? Du bist eine Flasche zu zweifeln. Und dann stand irgendwann mal ein Bruder auf, der auch evangelisiert hat. Der war zu Gast, als Gastprediger, den ich wirklich dann auch, ich sag mal, verehrt habe. Weil ich habe dann jeden Zeltbesuch besucht bei ihm. Habe gedacht, boah, so möchtest du auch mal werden. So feurig von Christus reden. So vorne stehen und die Menschen überzeugen, dass das ihr Glück ist, wenn sie Jesus annehmen. So möchtest du auch mal sein. Er steht da vorne und sagt, Brüder, wisst ihr was? Eigentlich gehöre ich hier gar nicht hin. Ich habe solche Zweifel und Anfechtungen. Ja, was? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Wie kann das so möglich sein? Ey, ich bin ein Fan von dir. Und du sagst, du hast Zweifel? Und hinterher habe ich begriffen, das macht den Menschen glaubwürdig. Das ist kein Schauspieler. Der ist ehrlich zu sich selber und zu anderen. Und dann habe ich so langsam verstanden, jo, das ist es. Das ist es. Schwächen zugeben. Fehlverhalten zugeben. Dass wir einander unsere Sünden bekennen, das gibt es ja gar nicht mehr heute. Das muss ja alles unterm Teppich gekehrt werden. Das darf doch kein anderer wissen. Ich bin doch ein klasse Mann. Ne? Klasse Mensch. Darf doch keiner wissen, dass ich hier und da Probleme habe. Das will man doch nicht mehr einander bekennen. Und dann möchte ich jetzt gar nicht weiter darauf eingehen, was damit gemacht wird, dass im Gebet vor der Gemeinde das ausgetragen wird, so ganz fromm, ach her, du siehst, der und der Bruder hat die und die Probleme, das und das hat er gemacht, bitte helf ihn doch, dass er wieder zurückkommt. Und die ganze Gemeinde hat es fromm erfahren. Boah, kann ich dir nur sagen. Schlimm, schlimm, schlimm. Das geistige Vergewaltigung ist das. Gott, das ist der dritte Punkt, habe ich den doch noch gefunden. Gott will uns in sein Bild verändern. Aber wir gehen oft unsere eigenen Wege. Und wie können wir unsere Veränderung prüfen? Wisst ihr, was noch ein Problem ist, was so richtig nervt? Jahrelang lasst euch verändern von Gott. Ja, das machen wir. Wie lange dauert die Veränderung, bis man aus der Tür geht? Zack, ist man wieder in dem alten Fahrwasser drin, in der alten Spur. Und dann wieder einen Sonntag, lasst euch verändern durch Gott. Nehmt die Liebe. Ja, der Herr, du hast so gut geredet. Das stimmt, ich möchte mich verändern lassen. Aus der Tür raus, zack, bumm, was gibt's noch zur Mitte? Oh, gestern aber vielleicht ein Müttertag. Vorbei mit der Veränderung. Wir reden ständig und lesen das Wort Gottes vor, lasst euch verändern, und wir verändern uns einfach nicht. Ich bin so, wie ich bin. Ist halt so. Ich habe meine Eigenschaften, meine Macken, so, und ihr müsst das jetzt alle so akzeptieren. Man will sich gar nicht verändern lassen, und das ist das Schlimme. Das ist das Schlimme. Ich möchte Vorbilder vorzeigen aus dem 1. Korintherbrief, dem Paulus, der das wirklich von sich sagen konnte. 1. Korinther Kapitel 4. So ist er, wo ist er? Da haben wir eine. 1. Korinther Kapitel 4, den Vers 16. Da sagt Paulus zu denen, die ihn zuhören, ich bitte euch nun, seid meine Nachahmer. Boah, das ist schon ein Anspruch, ne? Stell euch mal vor, ich würde dir sagen, also wisst ihr, liebe Geschwister, ihr müsst so werden wie ich. Dann ist alles gut. Dann müsste ich mir selber eine knallen, ne? Das ist eine Anmaßung. Paulus konnte das sagen. Werdet meine Nachahmer. Ihr habt gesehen, wie hat Paulus gelebt? Für seinen Herrn, für das Evangelium. Er wurde eingesperrt, er wurde misshandelt, er wurde sogar gesteinigt und sie dachten, er wäre tot. Stell dir vor, die prasseln Steine auf dich drauf und du bist so ohnmächtig und dann haben sie ihn aus der Stadt rausgeschliffen und er lag dann vor der Stadtmauer, dann ist das dann so, dass man da verreckt und dann kommen irgendwann die Hunde und die Krähen und fressen den Menschen auf und dann ist es erledigt. Der bekrabbelt sich wieder, kommt langsam zu. Was macht er? Haut er ab? Nee, der geht wieder zurück in die Stadt und macht weiter. Muss man sich mal vorstellen, so hat er für seinen Herrn gebrannt. Er war selbst dazu fähig, für seinen Herrn zu sterben, für das Evangelium. Das sind wirklich Vorbilder, wo man sagen kann, wow, da ziehe ich meinen Hut vor. Und auch Paulus war sehr demütig. Er hat auch Anfechtungen gehabt und Probleme. Und er schreibt, werdet so wie ich. Und wie konnte er so werden? Zum gleichen Brief, Kapitel 11, den Vers 1. Da schreibt Paulus, seid meine Nachahmer, hatten wir schon, wie auch ich Christi Nachahmer bin. Aha, nur so geht's. Wenn ich Christus nachfolge und werde so wie er, dann kann ich sagen, werd meine Nachahmer, meine Nachfolger, weil ich Christi Nachfolger bin. Weil ich so bin wie Jesus Christus. Wird uns nie so gelingen zu werden. Aber das Ziel, das Streben dorthin, das sollten wir haben. Und dann aus dem Epheser geht es noch weiter. Der Epheserbrief. Aus dem Kapitel, Moment, habe ich gleich. Epheser, aus dem Kapitel 5, Vers 1. Da kommt die Sache noch mehr in Wallung. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Opfergabe und Schlachtopfer Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Aha, Nachahmer Gottes werden. Was machen wir da? In der Liebe wandeln. So einfach ist das. Die Liebe schließt alle Gebote ein. Wenn ich die Liebe Gottes in mir habe und diese Liebe nach außen weitergebe, halte ich alle Gebote ein. Ne? Sollst keinen anderen Gott neben dir haben? Wenn ich Gott liebe, geht das nicht. Sollst nicht begehren, sollst nicht stehlen, sollst nicht töten. Wenn ich die Liebe in mir habe, geht das alles gar nicht. Dann kann ich das. Und was heißt das? Zum ersten Korintherbrief möchte ich dann noch mal was vorlesen, auch zum Schluss. Mit dieser Liebe ist das ja so eine Sache. Diese Liebe ist so ein kostbares Gut, dass man sich gar nicht vorstellen kann, dass wir diese Liebe in uns tragen. Nur diese Liebe, die muss auch sichtbar werden. Nicht die Eigenliebe, sondern die Liebe Gottes. Und da lesen wir im 1. Korinther Kapitel 13 die Eigenschaften der Liebe. Ich lese vor von Vers 1 bis 8, dann Vers 13 noch. Wenn ich, also Paulus, in der Sprache der Menschen und der Engel rede, aber keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden oder eine schallende Bimmel. Also hat nichts bedeutet, gar nichts. Und wenn ich Weissagungen habe und alle Geheimnisse und alle Erkenntnis weiß und wenn ich allen Glauben habe, sodass ich Berge versetze, aber keine Liebe habe, so bin ich nichts. Wenn ich alle meine Habe zur Speisung der Armen austeile, und wenn ich meinen Leib hingebe, damit ich Ruhm gewinne, aber keine Liebe habe, so nützt es mir nichts. Und jetzt kommen so die Eigenschaften der Liebe. Die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist gütig. Sie neidet nicht. Die Liebe tut nicht groß. Sie bläht sich nicht auf. Sie benimmt sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern. Sie redet nichts Böses. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Die Liebe vergeht niemals. Seien es aber Weissagungen, sie werden weggetan werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Seien es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Und dann Vers 13, nun aber bleibt Glaube, Hoffnung, Liebe. Diese drei, die größte aber von diesen, ist die Liebe. Wisst ihr, was ich mir gerade für einen Gedanken habe oder was mir gerade für einen Gedanken kommt? Stell dir mal vor, du hättest ein richtig tolles Auto. Richtig dein Wunschauto. Aber da ist kein Benzin dran. Dann nützt dir das Auto nichts. Und so ist das mit deinem Christen. Du kannst ein richtig toller Christ sein, aber hast du die Liebe nicht, nützt dir das nichts. Du kommst nicht voran. Dann ist also das Christsein unsinnig. Kannst du nichts mit anfangen. Die Liebe ist also die Schlüssel, der Schlüssel dafür, dass man Menschen erreicht durch die Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen. Und die Liebe ist der Schlüssel, dass man so nachahmen kann wie Paulus oder wie Christus oder wie Gott. Und ich kann nur jeden Mut machen, der zu Hause große Probleme hat. Ich kann nur sagen, halte durch. halte durch mit der Liebe, die du hast. Denn die Liebe, die bewegt einiges, nicht nur Berge, die bewegt Herzen. Und wenn andere Menschen, die in Not und Leid sind und vielleicht das Leben satt sind, bis zum Geht nicht mehr, und deine Liebe sehen und deine Fürsorge, dass du immer da bist, trotzdem sie vielleicht Probleme machen, irgendwann schmilzt das Eis. Irgendwann sagen sie, also, ich verstehe das nicht, dass du das machst. Ich bin doch ein Haufen Dreck. Wie kannst du mich denn lieben? Da kann man sagen, ich liebe dich, weil dich liebt. Und irgendwann schmilzt das Eis. Ich kann uns nur auffordern, dass wir diese kurze Zeit, die wir noch haben auf dieser Erde, wirklich Christo-Nachfolger werden. Dass wir das Evangelium weitersagen, dass wir die Liebe Gottes, die wir in uns haben, ausgießen. Und dass wir wirklich so leben, dass es Christus gefällt und dadurch vielleicht Menschen erretten. Amen.